Staat, Sex, Amen. Der Gesellschaftspodcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Ja, herzlich willkommen zur 15. Ausgabe des Podcasts Staat, Sex, Amen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es melden sich wie immer im Rückgrimm und
Christian Tilt.
Ja, voll.
Hallo. Das war aber schön, so dieses
und? Ein bisschen wie beim Boxen, habe ich gedacht, ne?
Beim Boxen, genau. Oder beim, ja. Wie heißt das? Beim Autoscooter. Und die nächste Runde, meine Damen und Herren, beginnt, steigen Sie ein.
Nächstes Mal melden wir uns live vom Autoscooter. Darf man eigentlich gerade Autoscooter? Autoscooter mit 1,50 Abstand ist natürlich Mist, ne? Also das ist ja dann quasi nicht dasselbe. Also wenn du jetzt, das macht keinen Spaß, glaube ich. Christian,
aber wenn lass du so richtig,
uns, ja. Lass uns loslegen. Wir haben uns ja zur Angewohnheit gemacht, jedem jeweils ein Geschenk mitzubringen, eine kleine Meldung, die irgendwie unsere Aufmerksamkeit erregt hat. Und das machen wir natürlich auch heute. Du hast mir eine Meldung mitgebracht, Christian. Worum geht's denn da?
Natürlich. Ja, da geht es um Twitter, um dein sozusagen dein Lieblingsvehikel.
Meine zweite Heimat, oder?
Ja, kann man sagen. Twitter. Und zwar ist am letzten Sonntag ist ein Problem aufgetreten, wenn User das Wort Memphis getwittert haben. Dann sind sie 12 Stunden gesperrt worden.
Wieso also das denn?
Zumindest bei einigen Accounts war das so. Ja, Twitter hat das irgendwie, das ist ein Fehler, das haben sie als Fehler erkannt. Aber so und haben ihn auch behoben, aber worum es ging, was die Ursache ist, wissen sie nicht.
Wenn du Memphis eintippst,
ist so ein bisschen
automatisch Memphis gesperrt.
Den Namen des Basketballteams Memphis Grizzlies eingegeben haben, beispielsweise, waren danach gesperrt.
Das war bestimmt derselbe Typ, der damals den Account von hieß er? Donald Trump für einige Stunden gesperrt hat.
Wahrscheinlich.
Das war bestimmt derselbe.
Aber Imre, fällt dir was auf?
Na?
Memphis. Elvis.
Elvis.
Elvis lebt und so. Ist man da nicht so ein bisschen?
Natürlich, ich glaube, dass
er die dahinter,
Fäden
oder?
Zieht. Natürlich, er zieht die Fäden, er ist immer noch aktiv, er sagt, was in Memphis geht und was in Memphis nicht geht. Ich glaube, das wird sich nie ändern. Elvis lebt. Ich habe dir auch eine Meldung mitgebracht, die spielt in Polen. Und zwar hat dort ein Mann in Polen die theoretische Führerscheinprüfung nicht bestanden. Was jetzt allein jetzt noch keine Meldung wäre. Aber jetzt sag mal, jetzt schätz mal, wie oft der die nicht bestanden hat.
Naja.
Sag mal irgendeine Zahl.
12 Mal.
192 Mal.
Das ist 192 Mal durchgefallen?
192 Mal. Genau, seit 17 Jahren versucht er, den Führerschein zu machen und 192 Mal ist er durch die Theorie gefallen. Und er will aber, und das finde ich irgendwie tröstlich in diesen Zeiten, er will nicht aufgeben, er lässt sich nicht entmutigen. Er sagt, er will auch noch ein 193. Mal antreten und irgendwann muss er es ja mal schaffen. Er hat da so ein Vorbild. Es gibt in England einen Mann, der ist 157 Mal durchgerasselt. Und jetzt hat er Anfang des Jahres beim 158. Versuch tatsächlich seinen Führerschein gemacht. Sind beide 50 Jahre alt, der Pole und der Engländer. Und der Pole hat sich den, glaube ich, so ein bisschen zum Vorbild genommen und will jetzt auch dann mal bald den Führerschein machen. Es ist ja wohl so, dass in Polen 50-60% der Prüflinge durch die Theorie knallen. In Deutschland sind das so 36%, habe ich gelesen. Das sagt nichts aus über die Autofahrerqualitäten des einen oder anderen Landes. Aber ich finde, es ist so ein schönes Symbol für jemanden, der sich einfach den Optimismus von den Fakten nicht zerhacken lässt, der einfach sagt, ich bleib jetzt dran, ich ziehe das eiskalt durch. Also mein Respekt hat der Mann.
Bist du durch die theoretische Prüfung gefallen?
Nein, ich habe bestanden. Ich habe bestanden. Ich bin sonst nicht so ein Strebertyp, aber beim Autofahren war das eigentlich ganz easy peasy. Vielleicht war ich da aber auch irgendwie genetisch vorgeprägt. Meine Mutter, die hat das nämlich ganz schlau gemacht. Die hat damals, als sie den Führerschein gemacht hat, ist sie immer mit dem Auto zur Fahrschule gefahren. Dann hat sie das Auto dreimal um die Ecke abgestellt, damit das keiner merkt, und ist dann zu Fuß zu ihrer Fahrstunde gegangen. Die konnte also längst Auto fahren, hat irgendwie keinen interessiert damals. Sie konnte also alles bereits und musste nicht mehr viel lernen und ist seitdem noch eine rasante Autofahrerin.
Das muss
ja. Ja, doch. Ja. Das möglicherweise gibt es eine genetische Prägung. Könnte
sein.
Ja.
Ich bin durchgefallen. Danke, dass du nachfragst.
Ja, Christian, bist du eigentlich durchgefallen?
Ja, ich bin durchgefallen.
Ach,
durch die
Mensch.
Theorie. Ja. Einmal.
Weißt du noch, wo der Fehler war?
Die anderen 191 Mal habe ich bestanden, aber das erste Mal bin ich durchgefallen.
Und weißt du noch, wo der Fehler war? Was du falsch gemacht hast?
Nee, ja, nee. Also prinzipiell habe ich falsch gemacht, dass ich nicht gelernt hatte.
In diesem Multiple-Choice-Dings da boomst dann, ne? Mit,
aber was ich jetzt, ja. ich weiß noch, dass es drei Fehler waren. Also man bekam ja, es gab ja Fehlerpunkte, ne? Es gab ja,
genau.
Aufgaben mit 2 und 3 und 4 Punkten und so. Und am Ende waren es dann 9. Aber was ich jetzt nicht gewusst habe, das weiß ich
von
nicht.
Von rechts kommt ein Esel, von vorne ein Maultier und von links kommt ein Hengst. Wer hat Vorfahrt? Hm? Da musste man immer so ankreuzen. Also wenn man selbst von unten nach oben fuhr in der Zeichnung, da musste man immer ankreuzen, in welcher Reihenfolge die jetzt fahren dürfen, ne?
Genau. Das fand ich immer ganz gut, das konnte ich mir merken. So. Aber Bremsweg ausrechnen und so.
Ja, das ist, als ob du auf der Autobahn, ne? Wenn vor dir ein LKW in die Eisen so geht, kurz mal im Kopf überschlägst, sollte ich jetzt bremsen oder, ach nee, komm, das passt
kann ich
schon.
Noch ein
Ja. So Pi mal Daumen, wie war das jetzt genau? Nee, das ist doch alles Quatsch. Aber gut, wir leben noch und es funktioniert. Sag mal, apropos Reisen.
Wir haben noch gar nicht über das Reisen gesprochen.
Doch, über das Autofahren.
Auf der Autobahn. Ach, das verbindest du immer mit Reisen?
Naja, schon irgendwie.
Ist das die Reise, machst du am Samstag immer so eine Reise in den Supermarkt und holst Getränke? Reise.
Ich fahre nicht über die Autobahn in den Supermarkt, Christian.
Nein.
Ich wohne relativ günstig und kann also einkaufen auf ohne Autobahn. Sag mal, aber worauf ich hinaus wollte, sind Mallorca-Touristen, die von Deutschland nach Mallorca fliegen, in diesen Zeiten für dich Egoisten oder nicht? Bitte um eine kurze Antwort. Nein, Quatsch.
Sind das Egoisten? Ich weiß nicht, ich glaube, ich finde die Frage ist falsch, aber ich versuche sie mal zu beantworten. Also ich finde, da jetzt die Möglichkeit besteht, dahin zu fliegen, kann ich viele verstehen, dass sie es auch tun. Ich verstehe allerdings nicht, dass ihnen die Möglichkeit gegeben wird.
Die Möglichkeit besteht ja eigentlich nur darin, dass die sozusagen, dass es kein Risikogebiet mehr ist und die alte Warnung oder der alte Appell der Regierung auf nicht zwingend notwendige Reisen im Inland und auch ins Ausland zu verzichten, die gilt ja weiterhin. Also
die gilt weiter.
Da hat sich ja nichts geändert, ne, von der Beschluss vom 3. März, wenn man das mal so ganz staatsbürgerlich, Beschluss vom 3. März lautete, nicht empfohlen. Die machen es nun, da sie dürfen, da sie hinterher nicht mehr in Quarantäne müssen, trotzdem und zwar, wie man überall hört, in Massen. 300 zusätzliche Flüge bei Eurowings. TUI verzeichnete am letzten Wochenende doppelt so viele Buchungen nach Mallorca wie vor 2 Jahren am gleichen Wochenende, als es noch kein Corona gab. Ja, und die Preise sind entsprechend gestiegen. Mallorca gab es neulich noch für ein 20 und jetzt zahlst du bis zu 500 Euro. Ne?
Ja.
Und sie machen es trotzdem.
Das ist übrigens ganz lustig, dass der, wo du Eurowings erwähnst, dass sozusagen, dass der Staat eigentlich sagt, bitte reist nicht, aber die staatsfinanzierte Lufthansa-Tochter Eurowings 300 zusätzliche Flüge anbietet.
Ja, gut, der Staat regiert ja bei der Lufthansa jetzt auch nicht durch. Da würde ich mal von ausgehen, dass das jetzt nicht deckungsgleich ist, was die Lufthansa will und was in Anführungszeichen der Staat so vorhat.
Nein.
Ich würde auch mal davon ausgehen, dass noch nicht mal innerhalb des Kabinetts deckungsgleich ist, wer was will. Der Wirtschaftsminister will sicher was anderes als der Gesundheitsminister. Und es gibt jetzt Reiseforscher, die unter anderem bei uns beim RND auch gesagt haben, dass Mallorca ein zweites Ischgl werden könnte. Dieser Ansturm sei eine Katastrophe. Und so ein Reisegroßereignis ist ja eine Einladung sozusagen für das Virus, sich dann doch wieder weiter auszubreiten. Hinzu kommt diese große Ungerechtigkeit in doppelter Hinsicht, dass nämlich die Spanier selber nicht auf die Balearen dürfen zum Osterurlaub machen und die Deutschen innerhalb Deutschlands, auch nicht nach Timmendorfer Strand oder in den Harz. Also sogar die Mallorca-Zeitung, die ja sonst wirklich echt immer pro Tourismus und so weiter ist, hat geschrieben, Osterferien auf Mallorca für Deutsche ja, für Spanier nein. Und das sei irgendwie doch auch ungerecht. Und ehrlich gesagt, ich verstehe das. Ne, der CSU-Generalsekretär spricht von Inzidenzhopping. Das finde ich ein sehr schönes Wort an dieser Stelle. Du gehst also sozusagen überall da, wo es gerade geht, fallen die Deutschen ein, sobald sie dürfen, Reiseweltmeister. Und das ist doch wirklich, es ist im Grunde doch ein, ich habe Verständnis für alle, die es nach draußen zieht und die mal was anderes sehen wollten als ihr Sofa und das Bild, das gegenüber hängt. Aber ich tue mich schwer mit diesem massenhaften Ansturm auf die Insel jetzt. Das ist natürlich eine hochindividuelle Entscheidung. Und unser Kollege Jörg Kallmeier hat völlig zu Recht geschrieben, dass Reisen auch ein Freiheitssymbol ist. Und dass natürlich auch jeder für sich jetzt irgendwie verantwortlich ist, jeder sein Risiko selbst abschätzen muss und das Reisen eine große symbolische Bedeutung gekriegt hat und so. Ich tue mich schwer, damit Verständnis aufzubringen.
Und da muss ich auch widersprechen, weil es ist halt nicht jeder für sich verantwortlich, sondern das ist ein Virus, was sich von Mensch zu Mensch, wie wir wissen, überträgt. Das heißt, es ist ja nicht so, dass ich sage, ich fliege dahin und setze dann nur mich dem Risiko aus, sondern ich bringe ja eine Gefahr wieder mit.
Also ich sehe das wie du. Es war nur jetzt ein Zitat.
Ich habe einen Tweet gefunden, über den musste ich ein bisschen nachdenken. Der sagte, ein abstürzender Rückflug von Mallorca wird weniger Tote verursachen als ein ankommender.
Boah, das ist recht
das zynisch. Das ist zynisch, fand ich auch.
Du weißt es ja auch am Ende nicht. Ne? Also du weißt es nicht, die Inzidenz dort liegt bei 22.
Also man setzt sich in ein Flugzeug mit anderen Menschen, auch wenn das Flugzeug vielleicht oder nicht, wenn das nicht voll besetzt ist, aber man fliegt dahin, man ist in Hotels miteinander. Natürlich gibt es da eine Maskenpflicht, auch am Strand. Man darf die Maske nur absetzen, wenn man auf dem Handtuch liegt. Es gibt immer noch die Ausgangssperre zwischen 22, glaube ich, und 6 Uhr. Genau. Es gibt keine Diskos, die geöffnet haben. Trotzdem ist es natürlich eine größere Gefährdung und eine größere Menschenansammlung, als wenn man zu Hause bleibt und im Wald spazieren geht.
Ich glaube, der Fehler liegt dort sozusagen nicht die, wenn man schon nach Schuldigen sucht, sind es, glaube ich, nicht die es in die Ferne zieht, sondern es sind die diese Regeln so inkonsistent gestaltet haben. Das ist ja das beste Beispiel für die absolute Widersprüchlichkeit der jetzigen Regeln, dass du sozusagen einerseits als Bundesregierung sagst, nicht notwendige Reisen mit unterlassen, andererseits aber die Risikobeschränkung, die sozusagen das Risikogebiet auflöst und damit Tür und Tor öffnest für genau das, was du eigentlich verhindern willst. Und dieser Widerspruch in sich ist ja auch ein bisschen symbolisch für das, was die Leute gerade mürbe macht, dass du nämlich wirklich nicht weißt, wer will was, was soll jetzt sein, was ist richtig, was ist falsch. Und da steht Mallorca, finde ich, symbolisch für genau diese Schwierigkeit gerade zwischen einer klaren Regel und absolutem Chaos irgendwie seinen Weg zu finden. Und das ist ja, genau da spiegelt es sich, an so einem konkreten Beispiel.
Ja.
Ne?
Und das war ja das, was ich am Anfang genau meinte. Also natürlich, man kann auch jedem Einzelnen vorwerfen, dass er sagt, ich halte mich jetzt nicht zurück, sondern ich fange an zu reisen und setze mich ins Flugzeug und fliege dahin. Aber wie gesagt, das ist eigentlich in einer Pandemie, in der wir uns befinden, in der halt vieles geregelt wird, in der ja auch unter anderem geregelt ist, dass ich jetzt im Moment nicht in den Schwarzwald fahren kann.
Ja.
Oder auch nicht mit meinem Campingbus, den ich nicht habe, mich auf dem Campingplatz stelle und da Urlaub mache, aber ich darf nach Mallorca fliegen. Weil da jetzt gerade die Inzidenz halt unter 50 oder unter 30 gerutscht ist. Sie ist bei 21, irgendwas. So. Ja. Und was du sagst, also das ist einfach, da ist eine Widersprüchlichkeit, die mir nicht einleuchtet.
Und mir geht's genauso und hoffen wir mal, dass da nichts passiert und dass das sozusagen nicht wirklich zu einem zweiten Ischgl wird und alle da sagen, wie konnten wir nur, was war denn das für eine Schnapsidee? Hoffen wir das mal.
Ja, absolut.
So. Herr Tetz,
ja.
Wie lang bleibst du denn noch im Amt?
Na, ja, schauen wir mal.
Höchste Zeit.
Ja, das wird mir ein bisschen fehlen. So dieses Jogi Löw hat ja, ich versuche jetzt nicht das Schwäbeln nachzumachen oder das, aber nee, das Badische ist es ja, ne? Ich glaube, das darf man nicht in einen Topf werfen.
Oh, und
das ist ganz schlimm. Nee, aber mir wird so ein bisschen fehlen, dass er dieses zwischen den Halbsätzen, so dieses Luft, dieses Einziehen der Luft durch die Zähne, also immer dieses
Das fehlt dir als Geräusch als Zeiteinheit? Das fehlt dir.
Als Klingelton,
ne?
Ja, ich habe das, wenn ich eine Nachricht kriege, macht das immer.
Macht Jogi Löw. Mir wird das. Also es gibt viel, was mir fehlen wird an Jogi Löw, aber das zwischen den Zähnen die Luft einziehen, wird mir, glaube ich, nicht fehlen.
Nicht?
Also nein, mir fehlt eher dann dieser dieses Verschmitzte an ihm. Er hat ja durchaus Humor, so einen spröden, trockenen Humor, der wird mir fehlen. Und auch diese, er hatte irgendwie Unterhaltungswert, weil er bei aller Vorsicht, bei dem, was er sagen muss, ja dann doch auch schon ab und zu mal Klartext geredet hat und irgendwie auch einfach eine freundliche Person war. Er war ja kein Arsch, er war kein Zyniker, er war kein Kotzbrocken so. Und das gibt's ja durchaus im Trainerwesen auch. Und da war er doch ein sehr angenehmer Zeitgenosse, fand ich. Trotzdem finde ich das jetzt total richtig zu sagen, okay, pass auf, nach der EM ist Feierabend dann reicht's auch. Und er hat ja, lustigerweise gibt's ja gerade drei so Galionsfiguren der Bundesrepublik, die nach so ungefähr 15, 16 Jahren abtreten, ne? Also Löw, dann im Herbst Angela Merkel und Dieter Bohlen bei DSDS, hört jetzt auch auf.
Ja, das sind ja
drei schon, die für was stehen. Du kannst jetzt von der Sache her sozusagen, das, was sie tun, ist nicht sinn- und sachverwandt, außer bei Merkel und Löw vielleicht. Bundestrainer, Bundeskanzlerin, aber so, sagen wir mal, diese Zeiträume, die sie dann doch auf ihre Art in ihrem Bereich geprägt haben, die sind ja schon irgendwie deckungsgleich. Das finde ich schon ein Schnitt.
Ich hoffe nur, dass die drei jetzt nicht durchtauschen.
Das wäre schlimm. Wen würdest du, also Dieter Bohlen als Bundestrainer oder als Kanzler? Was meintest du jetzt?
Was schlimmer ist?
Also sagen wir mal so, Angela Merkel hat Kabinenerfahrung.
Bohlen als Kanzler, Angela Merkel als Bundestrainerin und Jogi Löw bei DSDS.
Ja,
wäre ein Gewinn für DSDS, ne?
Das wäre ein Gewinn, ja. Ich glaube, das würde sogar funktionieren, glaube ich. Das würde funktionieren.
Das, ich weiß noch, weil ich ich glaube, da muss dann auch ein bisschen üben.
Ja. Okay, du kannst Badisch wirklich nicht.
Nee, danke. Ich wollte es nochmal ausprobieren.
Also, wer wird denn jetzt Bundestrainer?
Das Interessante ist ja, es ist ja eigentlich auch wirklich sympathisch, dass er nun gesagt hat, ich mache die EM noch und dann danach ist Schluss, sodass jetzt der DFB auch ein bisschen Zeit hat, um einen Nachfolger zu finden. Das ist ja immer ein bisschen schwierig, wenn man das so holter die Polter machen muss. Ich weiß nur nicht, oder es ist jetzt so eine Frage, die man sich stellen kann, ob das immer so ein Vorteil ist, wenn man viel Zeit hat und viel zerreden kann, wie das jetzt ja gerade beim DFB passiert. Ralf Rangnick ist ja zum Beispiel ein Kandidat, den viele gut finden. Schalke 04 will Rangnick auch haben. Die haben Petitionen gestartet. Der DFB sagt aber offenbar eher so, ach nee, der Rangnick, der ist den, glaube ich, ein bisschen zu klug.
Also er hat so eine Alleinherrscher-Denke, glaube ich, die da auch dem DFB, ja, glaube ich, dort im Auge ist.
Ach so, nee, stimmt, das mögen die da nicht so. Also so Machtgehabe beim DFB, das ist denen völlig fremd.
Naja, jedenfalls was Einzelpersonen angeht, genau, die sozusagen, ja. Also ich glaube, es ist wieder Zeit für eine TFK.
Ja, eine Trainerfindungskommission.
Trainerfindungskommission wie 2004, das war eine schöne Zeit, als Rudi Völler zurückgetreten ist und alle sich überboten haben mit Vorschlägen. Rehagel, Daumen, Magath, Schaf, Osig, Arsen Wenger. Und lustigerweise sind viele von denen, die damals im Gespräch waren, bevor die Trainerfindungskommission dann zugeschlagen hat, heute wieder im Gespräch oder immer noch. Damals zum Beispiel hat Lothar Matthäus, stand Lothar Matthäus zur Debatte. Jupp Derwall hat es ihn empfohlen. Das ist doch ein prima Mentoring, wenn Jupp Derwall Lothar Matthäus empfiehlt. Und heute ist es wieder nicht ausgeschlossen. Oder ist es ausgeschlossen?
Also es ist ausgeschlossen, dass Jupp Derwall ihn empfiehlt.
Das ist richtig, das ist final ausgeschlossen.
Leider verstorben ist. Aber ja. Lothar Matthäus, ja, das ist, glaube ich, so ein Pavlovscher Reflex. Also ein Pavlovscher Reflex, dass einfach immer, wenn sowas ist, wird Lothar Matthäus genannt. Und am Ende ist aber auch völlig klar, dass das nicht wird.
Dass das nicht wird. Aber er muss genannt werden. Ne? Sonst ist so eine Trainersuche gar nicht offiziell. Wenn Lothar Matthäus nicht erwähnt wird, dann kann überhaupt niemand neuer Trainer werden.
Das ist wie so ein Startschuss. Das ist wie wie wenn bei so einem Richtfest oder bei einer Eröffnung eines Gebäudes, wenn da so ein Bändchen durchgeschnitten wird.
Genau, weißt du? Das ist
Lothar Ohne Matthäus, das Bändchen würde das Haus ja auch einstürzen.
Das ist wie früher, wenn Rolf Simon Eggebert sozusagen die Königshochzeit erst final abgesegnet hat. Ohne ihn ist das alles gar nicht gültig. So ist das mit Lothar Matthäus.
So ist das auch, genau. Ja. Und am Ende ist aber auch klar, wie gesagt, er wird es natürlich nicht.
Nein. Weil
seine Erfolge als ungarischer Bundestrainer und als nicht ganz so erfolgreicher, also genauso wenig erfolgreicher Trainer von irgendwelchen Clubs in, ich glaube, Serbien und ich weiß gar nicht, wo er noch Trainer war. Also er hat ja jedenfalls noch nie einen Bundesliga-Club trainiert. Ja. Er hat wenig Erfolge vorzuweisen als Trainer. Natürlich ist er ein Fachmann und das kann er ja bei Sky auch weiterhin zeigen, wenn man sich das angucken will. Aber ich glaube, als Trainer, als Bundestrainer kommt er nicht in Frage. Das Problem ist natürlich wieder, dass die beiden Kandidaten, die man wirklich will,
ja, die können beide nicht raus.
Und dann haben sie Flick, die können nicht und wollen nicht. Oder beides. Und jetzt ist ein bisschen die Frage, klar, kann man den FC Bayern vielleicht noch überreden?
Nein, glaube ich nicht. Also die beiden kommen, wenn die beiden rausfliegen, wenn Kovac sozusagen nur Spaßkandidat ist, wenn Jürgen Klinsmann auch nur so, wie lustig wäre das denn, Kandidat ist und Klose oder Nagelsmann oder so auch nicht, dann frage ich mich, warum denn nicht mal ein Ausländer? Was soll denn das immer? Es gibt doch auch andere Nationalmannschaften. Was ist mit Arsène Wenger?
Ja,
was spricht denn überhaupt dagegen?
Na, eigentlich gar nichts. Da spricht seit 30 Jahren da nichts gegen. Aber vor allen Dingen spricht Arsène Wenger ja auch hervorragend Deutsch. Also da kann man ja noch nicht mal argumentieren, dass es vielleicht Sprachschwierigkeiten gibt. Wobei das ja auch Quatsch wäre, weil jeder Bundesliga-Profi hat heutzutage mindestens einen Trainer, der Englisch mit ihm redet. Also insofern, das ist überhaupt kein Argument. Aber irgendwie scheint es immer noch nicht ins Weltbild des DFB zu passen, dass da dann vielleicht kein Deutscher auf der Bank sitzt.
Was schade ist. Ich meine, wie groß muss der aktive Wortschatz denn eigentlich sein im Fußball, den du dir drauf schaffen musst, um eine Mannschaft trainieren zu können? Also erstmal, der kann Deutsch und er ist ein erfahrener Mann. Er ist natürlich jetzt schon nicht mehr der ganz so der Jüngste. Und wenn die so ein, aber dann sind sie auch wieder der DFB und sagen zu so einem Nagelsmann, nö, zu jung oder so, weißt du? Also so. Die Liste, finde ich, der potenziellen Kandidaten ist doch erstaunlich lang. Und ich bin sehr gespannt, wer sich am Ende da irgendwie durchsetzen wird. Stell dir vor, es wird doch wieder Klinsmann. Das wäre irgendwie putzig.
Nein, stelle ich mir ganz kurz vor. Nein. Gut. Nein. Wer wird der Nachfolger von Dieter Bohlen?
Ja, das ist auch eine sehr interessante Frage. Ich glaube, dass es auf jeden Fall jemand wird, der eine sehr, sehr große Arschkarte in der Hose trägt. Also es ist, glaube ich, einfach dieses Format ist für mich tatsächlich dann tot. Niemand hat das jemals als Musikshow gesehen. Und tatsächlich ist die Zeit, in der man so diese Kinderbeschimpfung da praktiziert und Leute niedermacht, ja auch vorbei. Es ist totaler Quatsch. Es entspricht überhaupt nicht mehr dem Zeitgeist, sich da so über diese armen Haschall zu erheben, wie er das jetzt jahrzehntelang fast getan hat. Und ich glaube, dass mit ihm das Format stirbt in seiner Form, so wie es war. Es wird elend schwer, das zu beleben, denn auch das Casting-Prinzip ist tot. Und wenn du jetzt keine Leicester-Show mehr hast und wenn du auch jetzt nach 20 Jahren noch versuchst, die letzte Milch aus dem Casting-Format zu quetschen als RTL, wird sich, glaube ich, sehr schnell zeigen, dass das phänomenal uninteressant ist. Da kannst du Pietro Lombardi hinsetzen oder Giovanni Zarella, der hat gerade einen neuen Job, wird er nicht machen, aber es ist im Prinzip vollkommen wurscht, wen du da hinsetzt. Du kannst die letzten drei Dschungelkönige da nebeneinander hinsetzen. Es ist ohne Bohlen nicht mehr dasselbe wie mit Bohlen und sowohl ohne Bohlen als auch mit Bohlen ist es wirklich kein Verlust, wenn diese Sache einfach jetzt auch langsam mal den Fernsehtod stirbt.
Es gibt, glaube ich, Sachen, bei denen es einfach schwierig ist, Nachfolger zu finden. Nun kann man bei dem einen, also bei der Nationalmannschaft und auch beim Bundeskanzleramt nicht sagen, wir schaffen jetzt die ganze Institution ab, weil sozusagen mit dem Amtsinhaber oder der Amtsinhaberin geht auch das Amt. Das kann man bei Bohlen sehr wohl sagen. Und das ist, glaube ich, manchmal die Nachfolgefrage ist ja immer eine schwierige. Das hat man ja auch in Unternehmen, gerade in mittelständischen Unternehmen, in Familienunternehmen. Dass die dann irgendwann ihr Unternehmen aufgebaut haben, 40 Jahre geführt haben, eigentlich nicht nur Chef des Unternehmens waren, sondern sie waren das Unternehmen. Und dann suchen sie einen Nachfolger, meistens am besten den Sohn oder die Tochter, die wollen dann aber nicht. Und dann finden sie keinen. Und das ist aber auch, glaube ich, eine Sache, dass die Erwartung an so einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin einfach zum Teil unerfüllbar ist.
Ich glaube, dass es auch ein kulturelles Erbe bei uns ist, dass du sozusagen als Inhaber oder Gründer einer solchen Institution sozusagen mit den Jahren einen Unersetzlichkeitsanspruch sozusagen erhebst, statt zu sagen, wir brauchen Erneuerung. Ich glaube, was dieses Land einfach überhaupt nicht ab kann, sind Störungen im Betriebsablauf. Und das gilt für Firmenübergaben genauso wie politische Prozesse. Die Schwierigkeit besteht, glaube ich, kulturell darin, dass wir eher versuchen, als Kulturraum sozusagen das Bestehende fortzusetzen, dass wir uns sozusagen, ich glaube, Max Gold hat das mal geschrieben, dass wir uns die Gegenwart dass wir uns die Zukunft als eine zerdehnte, wie ein Kaugummi zerdehnte Version der Gegenwart vorstellen. Also einfach bis in die Unendlichkeit gestreckte Gegenwart ist für uns Zukunft, statt zu sagen, pass auf, wir machen jetzt mal was radikal neu oder jedenfalls halb radikal neu. Und ich glaube, dass sich so eine Hemmung, sozusagen einen größeren Bruch zu wagen, dann auch spiegelt in dieser Schwierigkeit, bestimmte Positionen neu zu besetzen. Ich glaube, das ist dass das ein bisschen ein kulturelles Problem ist.
Das Prinzip der Disruption, was ja die das Silicon Valley eigentlich prägt, ist hier noch nicht angekommen, ne?
Nein, das hat auch seine Vorteile, dass man nicht dauernd das Kind mit dem Bade ausschüttet und jetzt alles über den Tisch wirft, was auch ganz gut funktioniert. Das ist ja auch ganz schön. Manchmal wünscht man sich so ein bisschen einen Mittelweg, weißt du, zwischen bewahren und neugestalten, so, dass man jetzt nicht alles einreißt und sagt, so, pass mal auf, das ist tot, da habe ich eine neue App erfunden. Das finde ich schon auch richtig, ne?
Also ja, aber dass man irgendwann auch merkt, dass das Faxgerät vielleicht,
Zum Beispiel, gutes Beispiel. In der Hamburger Stadtverwaltung gab es zuletzt noch wie viele Faxgeräte?
Fragst du mich das jetzt?
Ja, ich frage dich das wie vorhin. Ich muss jetzt wieder eine Zahl sagen.
192.
Nein. Ach nee, das war, wie oft da durchgefallen ist. 3000 Stück. 3000
Faxgeräte?
In der Hamburger Verwaltung standen 3000 Faxgeräte herum.
Was haben die damit gemacht?
Tja, ich weiß nicht. Vielleicht haben sie versucht, für die Führerscheinprüfung zu lernen. Ich habe keine Ahnung, was sie damit gemacht haben. Wahrscheinlich gefaxt, Herr Tietz, gefaxt. So. Und das ist ja genau ein Beispiel für diese Schwierigkeit, die wir beschrieben haben. Ich glaube, das spiegelt sich darin absolut. Na klar.
Ja. Ich habe gerade
so eine tiefsitzende Zukunftsskepsis zeigt sich dann auch in so Beispielen wie einer Nachfolgedebatte von einer mittelständischen Rohrfirma. Das ist so.
Sag mal, dass es da 3000 Faxgeräte in der Hamburger Stadtverwaltung gab. Wo hast du die Informationen denn gefunden? Bei Wikipedia?
Mache ich den Podcast jetzt hier mit Fußnoten oder was? Ach, du willst zum nächsten Thema überleiten.
Ja.
Das ist so clever.
Oder?
Ja, Wahnsinn. Es ist ein Wahnsinn. Ja, nein, die habe ich nicht von Wikipedia. Aber es gibt einen guten Anlass, über Wikipedia zu sprechen. Und die
Welchen
Wikipedia
denn?
Wird 20 Jahre alt.
Die sind doch gerade schon 20 Ausgabe, Jahre.
Ja, im Januar, am 15. Januar. Und schon zwei Monate nach dem 15. Januar, am 16. März 2001, ist die deutschsprachige Ausgabe an den Start gegangen. Und seitdem hat sie es zwischenzeitlich zur zweitgrößten Wikipedia nach der englischsprachigen gebracht, ist jetzt aber inzwischen nur noch die viertgrößte.
Nach?
Pass auf. Sie wurde wieder 2012 überholt von Cebuano. Kannst du dir das vorstellen? Eine philippinische Sprache und von Schwedisch. In beiden Fällen ist aber die Ursache nicht, dass da irgendwelche fleißigen Autoren am Werk waren und alle möglichen cebuanischen Beiträge erstellt haben, sondern dass Bots automatisiert so massenhafte Kurzartikel aus irgendwelchen statistischen Daten erstellen. Also die dann alles als Einzeleintrag erscheinen und dann bis zu zack, Bombay, was weiß ich, 3 Millionen Einträgen und so weiter. Im Deutschen gibt es jetzt 2,55 Millionen Artikel. Im Englischen sind es 6,1 Millionen. Ist immer noch mit Abstand die größte. Aber das finde ich eine irrsinnige Erfolgsgeschichte, die von einer so smarten Idee, sozusagen von der Weisheit der vielen zu profitieren und auch ein bisschen von diesem etwas nerdigen Akkuratessezwang, der da doch manchen umtreibt, einfach diese beiden Dinge zu nutzen und das Wissen der Welt zu demokratisieren und zu vereinfachen und den Zugang so niederschwellig zu machen, das ist einfach fantastisch. Ich bin ein absoluter Fan von der Wikipedia. Ja, man hat sich dran gewöhnt. Ist die Zeit vorbei, wo man skeptisch sein musste? Also wo man so sagen musste, ja, pass auf, aber guck lieber doch nochmal in dem Rock aus, denn man weiß ja bei der Wiki nicht und so.
Die Glaubwürdigkeit. Ja, es gibt, ich habe jetzt gelesen, irgendwo, das ist schon, wenn man, logischerweise, aber wenn man jetzt natürlich den, die, zum Beispiel die Wikipedia-Einträge über die Krim nebeneinander legt, zwischen der ukrainischen, der russischen und der deutschen Wikipedia, Abteilung sozusagen, findet man da Unterschiedliches. Ja, skeptisch, was heißt skeptisch? Es ist natürlich ein Prinzip von, es muss ja auch ein Prinzip natürlich von sozusagen, nennen wir es mal, wissenschaftlicher Kontrolle sein. Also jeder, der da angemeldet ist, hat natürlich die Möglichkeit, erstmal irgendwas reinzuschreiben.
Das ist richtig.
Also das kann tendenziös sein. Das kann so. Es gibt ja nur auch keine absolute Wahrheit. Kann es nicht geben bei der Bewertung historischer Ereignisse, bei der Bewertung politischer Ereignisse, bei der Bewertung der Realität allgemein spielt immer die Subjektivität eine große Rolle. Aber es ist natürlich in dem Fall eine sozusagen eine Kontrollinstanz da, nämlich der Schwarm.
Und das ist eine, wie soll ich sagen, die haben einen kreativen Ehrgeiz entwickelt, die Sache sauber zu halten, so sauber wie möglich zu halten. Und die Schnelligkeit, mit der sie auf Betrugsversuche reagieren als Community, finde ich unfassbar faszinierend. Natürlich hast du immer diese Versuche von Agenturen, die schönen Wettereinträge für irgendwelche Bundestagsabgeordneten da frisieren und so weiter. Nur du hast auf der anderen Seite diese erstaunliche Community, die natürlich auch einen Knall hat, also positiv ausgedrückt, sozusagen auch den Wahnsinns-Ehrgeiz, da immer sofort korrigierend einzugreifen. Aber das funktioniert für mich. Also ich find's irre. Es gibt einen Typen, einen kalifornischen Autoren, der hat ganz alleine in der englischsprachigen Ausgabe 47.000 Wiki-Einträge korrigiert und den Ausdruck comprised of, also bestehend aus, gestrichen und dafür composed of oder consists of ergänzt. Also er hat in 47.000 Einträgen einfach die Grammatik korrigiert, weil ihm dieser eine Ausdruck missfällt. Das ist so kurz gesagt ungünstiges Englisch, kann man sagen. Und das gefiel ihm nicht und das hat er da korrigiert. Das finde ich, das ist so eine fröhliche Schratigkeit, die ich bewundere. Und das funktioniert nicht nur in der Grammatik, das funktioniert eben auch in der Sache. Jeden Tag hast du 600 neue Stichwörter und das fasziniert mich. Und mein Eindruck ist, dass die Glaubwürdigkeit insgesamt von der Wikipedia enorm gewachsen ist, zumindest im deutschsprachigen Raum. Denn vor Manipulationsversuchen und einseitiger Darstellung und Machoismus und so weiter bist du ehrlich gesagt im Brockhaus auch nicht gefeit gewesen und in anderen, in Fischers Taschenlexikon, auch da hast du unter Umständen eine geschönte Version und da ist sozusagen auch die Zeiträume, in der eine falsche Darstellung korrigiert wird, natürlich viel größer. Das heißt, der Quatsch ist viel länger im Umlauf, als das jetzt hier der Fall ist.
Ja, das ist wahr. Ich finde auch, ich bin ein Mensch, der Bücher mag und ich hänge auch an Büchern und ich stelle mir immer noch lieber Bücher ins Regal als E-Books aber ein Lexikon zu besitzen, erschließt sich mir nicht mehr.
Naja, aber ich mein Gott, das ist schon seit 15 Jahren, also ehrlich gesagt, das ist jetzt, dass die Wikipedia gewonnen hat, das ist jetzt keine neue Erkenntnis. Also ich glaube, der Drops ist gelutscht.
Nein, aber ich wäre dann auch trotzdem, wenn ich jetzt sagen würde, es macht trotzdem, es hat für mich noch Sinn, weil letztendlich muss ich nichts Neues da finden und das, was ich suche, das sind irgendwelche, das ist auch okay, wenn das der Brockhaus von 2007 ist oder so. Dann würde ich auch sagen, nee, also dann verzichte ich drauf, das ist mir egal, ob Wiki gewonnen hat, ich ziehe das durch für mich selbst und gucke da rein, aber ehrlich gesagt, nein, in dem Fall muss ich ganz ehrlich sagen, das Buch hat verloren.
Ich glaube, die Leute, die noch Fischers Taschenlexikon bevorzugen, sind auch die gleichen, die noch das mit SZ schreiben und davon auch einfach nicht abrücken wollen und das
Wie wird das denn heute geschrieben?
Ja, schön, dass wir sprechen. Es wird dir als Historiker und sozusagen bildungsbürgerlich interessierter Leser der geisteswissenschaftlichen Beilage der FAZ am Mittwoch, wird dir gefallen, wer der erste Prominente mit einem eigenen Wiki-Eintrag war. Das war nämlich nicht Michael Jackson oder Madonna oder was weiß ich, sondern weißt du, wer das war?
Na?
Das war der schottische Philosoph Thomas Reed aus dem 18. Jahrhundert. War der erste. Dem kommt die Ehre zuteil, die erste Einzelperson der Welt mit einem eigenen Wiki-Artikel gewesen zu sein. Das konnte er nicht mehr live erleben. Das ist leider bedauerlicherweise für ihn jetzt nicht so wertvoll, die Information. Aber dass das nicht irgendein Star war oder irgendein so, das finde ich schön. Das finde ich eine gute Wahl, ihn als allerersten sozusagen dort zu würdigen.
Ja, das stimmt. Das freut mich auch. Ich hab gefunden, welches die älteste noch erhaltene Version eines Artikels in der deutschsprachigen Wikipedia ist.
Ja, Polymerase-Akkumulation. Kettenreaktion. Genau. Ja. Der erste Eintrag in der deutschen ist leider verloren gegangen, denn die Daten sind bei der Umstellung von der Software auf diese Technologie, die jetzt heute noch in Betrieb ist, leider verschütt gegangen. Da haben sie nicht aufgepasst. Welches der erste deutsche Eintrag war, keiner weiß
es. Es ist bei der Umstellung auf Software, sind die ersten 100 Seiten aus dem Faxgerät verbrannt, ne?
Genau, sozusagen. In Hamburg. Ja, natürlich.
Ganz genau so war es. Stadtverwaltung.
Ja. Ganz genau.
Man kann bei Wikipedia ja Begriffe eingeben oder sonst was. Man kann aber auch Jahre eingeben, wenn man Lust hat, ne? 1974 oder so. Und vor 30 Jahren war das Jahr 1991. Wir feiern also 30 Jahre 1991. Nein, das ist jetzt aber Quatsch. Aber vor 30 Jahren war ein ziemlich wichtiges Jahr für die Musikgeschichte. 1991 sind Alben erschienen ohne Ende. Und möchtest du eins? Du möchtest gleich was anspielen? Oh.
Fiel mir nur gerade ein. Ich habe die. Es ist jetzt keine Mandoline. Es ist nur eine sehr verstimmte Ukulele, genau.
Ja, aber man hat es erkannt, ne?
Ja, hat man doch ein bisschen, oder?
Finde ich
auch. Losing My Religion? War jetzt schon ein bisschen verstimmt, hab vorhin erst gestimmt, aber genau,
ja.
Losing My Religion.
Ja. Losing My Religion von R.E.M. Auf dem Album Out of Time, erschien vor eigentlich ziemlich genau 30 Jahren, am 11. März 1991 und war letztendlich der Durchbruch für R.E.M., die in den USA schon eine berühmte und anerkannte Rockband war, aber so der weltweite Durchbruch, der gelang 1991 R.E.M. mit dem Album Out of Time.
Ein unfassbares Jahr.
Ein unfassbares Jahr, weil auch Alben erschienen, also U2 kam mit Achtung Baby, es gab Massive Attack mit, es gab das letzte Queen-Album mit Freddie Mercury, Innuendo.
The Show Must Go On.
Ja, genau. The Show Must Go On, Element of Crime hat das erste Mal komplett auf Deutsch ein Album gesungen. Die Fantastischen Vier hatten ihr Debütalbum, allerdings sind sie dann erst ein Jahr später mit Dida und dem Album Vier gewinnt bekannt geworden.
Apropos Dida, ne? Dida Krebs, bin der Mann, wenn ich dich kurz unterbrechen darf. Für mich ja der Hit des Jahres 91, gefolgt von Das ganze Leben ist ein Quiz. Von Hape Kerkeling. Nicht vergessen, bitte. Ganz wichtig.
Sehr schön.
Und Aloha Hea von Achim Reichel. Du unterschlägst die wirklich wichtigen Songs des Jahres. Hast du nicht genannt, Christian. Nein, du darfst das nicht unterschlagen.
Wind of Change.
Ja, okay.
Auch 1991.
Ist richtig.
Die Scorpions.
Metallica. Nothing Else Matters.
Genau, das ist natürlich auch das Black Album von Metallica. Und man darf natürlich nicht unterschlagen und vergessen, es war das Jahr, in dem Nirvanas Album Nevermind erschienen ist und der Grunge eigentlich als Bewegung ja so richtig anfing, als weltweite Bewegung, als Modebewegung und so weiter groß zu werden. Kannst du das jetzt auch noch spielen auf deiner Ukulele?
Nee, auf der Ukulele, Nirvana auf der Ukulele. Ja, es gibt bestimmt, es gibt's überall, es gibt alles. Aber jetzt habe ich, jetzt konnte ich nur das eben kurz anspielen. Ich frage mich nur ehrlich gesagt, wenn du das jetzt alles so erzählst und man kriegt auch ein bisschen feuchte Augen bei der Erinnerung und so weiter. Nein, nicht ganz, aber es ist so, ist das nur, weil wir alte Säcke sind oder war das jetzt wirklich ein tolles Jahr? Ist das Jahr 91 musikmäßig jetzt für jede Generation ein tolles Musikjahr gewesen oder nur für uns, weil wir da 20 waren, schön gerechnet, und es einfach alles gefressen haben, was damals auf den Markt kam? Das ist doch auch nackte Sentimentalität und Melancholie, die dich jetzt umtreibt, oder nicht?
Nein, ja, es ist natürlich viel Nostalgie dabei, das ist klar, aber das würde ja für das Jahr 1992 oder für das Jahr 1990 oder 89 auch gelten. Es sind schon viele Alben dabei in dem Jahr, also überdurchschnittlich viele Alben, bei denen ich sagen würde, sie waren entweder überdurchschnittlich gut oder sie haben auch die folgenden Jahre der Musikgeschichte geprägt.
Du meinst, das war das 1976 der 90er? Oder ist 1967 der 90er?
Das wollte ich gerade sagen. Ja, so. Das, okay. Genau. Also ich meine, Red Hot Chili Peppers mit Give It Away und Under the Bridge, wie gesagt, die Grunge-Bewegung, das sind alles Alben, die ja nicht Eintagsfliegen waren, sondern die Musik der 90er und zum Teil darüber hinaus geprägt haben.
Der Christian, der baut euch jetzt mal direkt nach dieser Ausgabe des Podcasts eine Spotify-Playlist 1991 fertig. Und die ist dann abrufbar unter Staatsexamen Spotify-Playlist 1991 bei Spotify. Habe ich mir gerade ausgedacht. Ja. Und da könnt ihr alle diese Lieder, die wir gerade erwähnt haben, in der Playlist spielen. Das ganze Jahr 91 inklusive Ich bin der Martin und das ganze Leben ist ein Quiz. Und wenn du die beiden nicht mit aufnimmst, Christian, dann sind wir geschiedene Leute. So. Und Aloha Ea von Achim Reichel.
Ich habe die ganze Welt gesehen.
Ja, genau.
Von Singapur bis
und in den Booten. Ja, genau. Das möchte ich damit aufgenommen haben.
Okay, sagen wir mal, das kommt dann ganz, ganz ans Ende. Die drei Lieder als Hidden Tracks.
Als Hidden Tracks. Nach 86 Minuten Schweigen kommen die da noch mit drauf. Finde ich gut. Joyride hast du vergessen. Roxette zum Beispiel.
Ja, absolut. Ne? Ja. Ich könnte dir noch ganz viele sagen. Ich wollte jetzt hier nicht. Aber Joyride auch. Wichtigste Album von Roxette, kann man sagen. Spiel noch mal.
Ja. Ja, und mit diesem kleinen Losing My Religion Schnipsel endet die 15. Ausgabe des Podcasts Staatsexamen.
Die 192. Folge der theoretischen Prüfung von Staatsexamen.
Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und wünschen uns, dass ihr das auch nächstes Mal gerne wieder tut. Schreibt gerne mal, was euch fehlt, was ihr gerne hören möchtet. Es verabschieden sich mit großer Freude.
Schickt uns einen Fax bei euch aus der Hamburger Stadtverwaltung.
Imre Grimm
und Christian Thees.
So. Tschüss. Wieder. Vielen Dank. Tschüss.
Ciao.